Moin und herzlich willkommen zum Nur der HSV Podcast Folge 515. Datum der Aufnahme ist Mittwoch, der 19.09., ein Tag nach unserem Wiederholungsspiel des vierten Zweitligaspieltags. Der HSV war zu Gast bei Dynamo Dresden und hat 1:0 gewonnen. Und darüber wollen wir sprechen. Ich bin Sascha, du bist Hobbs.
Genau, und ich bin Fan der Dresdner Fans, muss ich sagen. Also, ja. Die haben mich ja schon begeistert mit ihrer Auswärtsbettengeschichte. Ja, aber was war das bitte gestern für ein geiler Support der Dresdner Fans für ihre Mannschaft? Fand ich wirklich herausragend. Es war laut, es war leidenschaftlich. Was für eine Choreo, ne? Ja. Also, ja. Mit dem Dino und Tal der Ahnungslosen und so. Also wirklich, ich war sehr, sehr, sehr angetan, sehr geflasht. Und ich weiß nicht, ob überhaupt ein Dresdner zuhört, aber wenn ja, da muss ich sagen, ey, 10 Punkte. Na, 10 von 10. Das war geil. Nicht schlecht.
Alte Säcke wie wir kennen ja Dynamo Dresden noch aus Europapokalspielen und so früher, wenn das mal übertragen wurde. Und das war wirklich teilweise so ein Feeling, hatte ich auch so das Gefühl. Diese Fanfaren, die so ein bisschen an Vuvuzela erinnern, kamen da teilweise durch. Und da war wirklich ein Publikum, das da hinter der Mannschaft stand. Ne?
Ja, super. Also wirklich ganz, ganz geil. Also hat mich sehr begeistert. Ne? Das ist ja das, was wir hier schon oft gesagt haben bei diesem Podcast. Wir kennen diese Mannschaften in der zweiten Liga so gut wie gar nicht. Das stimmt. Dann alleine schon der Stadionname jetzt wieder, wie heißt der jetzt?
Ist auch Rudolf-Habig-Stadion.
Rudolf-Habig-Stadion, ne? So, ich keine Ahnung, wie das damals hieß und wie das jetzt hieß und wie das jetzt wieder neu heißt. Also das ist so lustig. Also man sieht so vieles Neues und manchmal ist man ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen erschrocken, aber so ein bisschen, dass man sagt, naja, das ist jetzt irgendwie zweite Liga. Und das war gestern gar nicht so. Das war wirklich erstligareif. Also das war geil. Also diesen Fans, die ich da jetzt mitbekommen habe im Stadion und auch im Vorfeld mit ihren Hashtag Auswärtsbetten, also ganz ehrlich, diesen Fans gönne ich, dass sie hoffentlich bald mal Erstliga spielen. Also das ist wirklich toll. Wirklich, bin ich sehr begeistert.
Da muss man noch abgrenzen, diesen Fans auf jeden Fall. Die haben ja durchaus auch eine andere Fankultur da drüben. Und von der war Gott sei Dank nichts zu sehen.
Ne? Nein, genau. Die waren bei mir auch Dresdner Fans, dachte ich, schwierig und so. Ne? Aber alles, was ich jetzt mitbekommen habe, echt toll. Super.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, noch besser war natürlich nur der HSV. Nein, er war schlecht, muss man sagen.
Ja. Die erste Halbzeit habe ich dann schon so abgehakt. Ne? Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen nach dem Spiel gegen Heidenheim, dass ich so gedacht habe, okay, höchstwahrscheinlich braucht man sich die erste Halbzeit gar nicht mehr angucken. weil wir hatten auch wieder irgendwie gefühlt 70% Ballbesitz, aber ich glaube nicht einen Torschuss in der ersten Halbzeit, jedenfalls keinen richtigen. Und der Gegner hat sehr unattraktiv gespielt, hatte dann aber einige Konterchancen. Ne? Und man muss sagen, also ehrlich gesagt, die hätten eigentlich auch führen müssen zur Halbzeit.
Auf jeden Fall. Also Hut ab an das Schiedsrichtergespann. Ich würde mal sagen, ohne den Videoassistenten so eine Entscheidung zu treffen, das ist schon aller Ehren wert, die dann eben auch richtig war.
Du meinst das Abseits-Tor jetzt?
Ja. Achso, ja genau. Ich dachte, da wären wir jetzt schon, weil du sagtest, sie hätten in Führung gehen können. Da habe ich automatisch an das Tor gedacht.
Sehr gut.
Ich sage mal, ich hätte dem Schiedsrichter keinen Vorwurf gemacht, wenn er auf Tor entschieden hätte. Weil ohne Hilfe des Videoassistenten ist das schwer zu entscheiden. Aber Hut ab, alles richtig gemacht.
Ja, oder vielleicht auch nicht. Wenn es jetzt hier nur der Dresdner Fan Podcast wäre, würden wir es vielleicht anders sehen. Das sind immer so Dinge, ganz ehrlich, da bin ich auch völlig entspannt, auch wenn es gegen meinen Verein geht. Das sind so, weißt du, 3 Zentimeter davor oder danach, ganz ehrlich, das kann keiner so richtig sehen. Und du weißt auch wirklich nicht, wenn eine Fernsehanstalt das Bild anhält, ist das jetzt wirklich korrekt oder hätte man das auch eine Zehntelsekunde eher oder später anhalten müssen? Das ist nicht zu sehen. Für mich war es dann gleiche Höhe und dann denke ich immer im Zweifel für den Stürmer. So, aber na klar, beschwere ich mich nicht als HSV. Nee,
um Gottes
Willen. Dass man jetzt sagt, wurde abgepfiffen, alles korrekt. Ne?
Das stimmt.
Aber es ist doch der Wahnsinn, dass wir irgendwie gar keine Antwort in den ersten 45 Minuten gefunden haben. Das kann doch jetzt nicht überraschend sein, dass da 2 Viererketten stehen.
Nein, also es ist ja so, englische Woche ist das Stichwort. Christian Titz hat es angekündigt und dann ja auch wahrgemacht. Er wollte ein bisschen rotieren. Natürlich auch verletzungs- oder krankheitsbedingt musste er das ja. Ito fiel weiterhin aus. Okay, damit rotiert man noch nicht. Aber ja, es macht sich bemerkbar, dass die ein oder anderen Spieler eben noch nicht auf ihrer Leistungshöhe sind. Und deswegen hat er rotiert und hat zum Beispiel für Lacroix jetzt wieder Bates gebracht. Ne, hat dann Moritz, Wagnermann und Lasogga wieder von Beginn an gebracht. Das heißt, vier Spieler getauscht. Und du merkst den Spielern das vielleicht an, dass sie es nicht gewohnt sind, alle drei Tage jetzt wieder ein Fußballspiel abzuhalten. Insofern, und Dresden war super eingestellt, meiner Meinung nach. Also hat zwar eklig gespielt, aber doch sehr effizient.
Ja, aber das werden wir doch höchstwahrscheinlich bei allen unseren Gegnern sagen.
Auf jeden Fall,
also, daran müssen wir uns gewinnen. Ja, die Stadien sind immer ausverkauft, wenn Köln oder Hamburg kommen, und die sind geil, also die sind geil auf dieses Spiel und die können, egal was sie ins Mikrofon sagen, wenn du gegen Köln oder Hamburg spielst, dann rechnest du mit keinem Punkt und jeder Punkt, den du bekommst, ein Unentschieden oder sogar ein Sieg, ist einfach ein Mehrgewinn für deine Planung in der Saison. Und ja, weil oftmals sagen sie, ja, wir kommen hier nicht nur, um was abzuschenken.
Ja, was sollen sie sagen?
Alles Quatsch. Na, wo du denkst, nein, die können nur gewinnen. Ja, die können gar nicht verlieren. Mhm. So, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, nein. Also da nimmst du mir die Mannschaft zu sehr in Schutz. Ich versuche das nochmal zu wiederholen, was ich hier in der letzten Folge gesagt habe. Mhm. Ich akzeptiere bei einer jungen Mannschaft und noch jung in der Saison. Ich akzeptiere jede schlechte Halbzeit. Ich bin auch nicht enttäuscht von den Jungs. Aber dennoch muss es doch erlaubt sein zu sagen, ey, das war jetzt aber echt mal eine Minusleistung. Und dass der Wagnermann wirklich ein Ausfall war, das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Was mich wirklich verärgert hat, das war unser Mittelfeld. Ja. Janicic, Moritz, Hunt. Das war dreimal eine glatte 6. Und bei Janicic, den nehme ich auch noch in Schutz, weil der auch noch jung ist. Aber Moritz als erfahrener Zweitligaspieler, Hunt als sehr erfahrener Bundesligaspieler, dass nicht eine einzige kreative Idee aus dem Mittelfeld kam in den ersten 45 Minuten, das nehme ich denen schon ein bisschen übel. Also und da war auch gar keine Bewegung. Also ich hatte nach den ersten 45 Minuten, hatte ich auch echt Angst, dass Dresden diesen Stiefel über 90 Minuten lang spielen kann, weil ich so gedacht habe, im Gegensatz zu Heidenheim, die wir haben laufen lassen, da war Stillstand beim HSV. Da hat sich irgendwie keiner bewegt.
Also laufen lassen haben wir Dresden auch. Das sagen die Statistiken, die ich mir auch extra so ein bisschen rausgesucht habe. Da sind wir also im Ballbesitz deutlich mehr. Wir sind wir haben doppelt so viele Pässe gespielt wie Dresden. Also insofern haben wir die schon ein bisschen laufen lassen. Und deswegen hatte ich auch im Gegensatz zu dir offenbar gar nicht so wie soll ich sagen, Angst, dass das jetzt in die Hose gehen könnte. Also klar, Dresden super eingestellt, wie gesagt, hier die Außen, Patrick Ebert, Haris Duljevic, haben unsere Verteidiger super, super zugestellt, also wirklich toll. Santos und Sakai, die konnten da ihre Läufe, die sie sonst gemacht haben, eben gar nicht anbringen. Hartmann in der Innenverteidigung gegen Lasogga super gespielt, also lässt sich überhaupt nichts sagen. Aber dennoch war es so, dass ich gesagt habe, es wird hoffentlich in Anführungsstrichen oder in Klammern so laufen wie bisher auch. Der HSV rennt den Gegner nieder und bringt dann neue, frische Superkräfte und die haben wir derzeit auch auf der Bank und wird dann das Spiel entscheiden. So, das war meine Hoffnung und die ist dann tatsächlich auch bestätigt worden. Also ich habe mich da wirklich drüber gefreut. Und hatte nicht so viel Angst zu tun.
Ja, ich hatte keine Angst, aber ich finde, man muss fairerweise sagen, auch über 90 Minuten, dass dieses hier der erste wirklich glückliche Sieg war. Also über ein Unentschieden hätten wir uns gar nicht beschweren dürfen. Und ich empfand auch, der HSV war in der zweiten Halbzeit nachher besser, aber bis auf unser Tor hatten wir jetzt auch keine weitere richtige Torchance. Nee. Die anderen hatten da zwei, drei Dinger, wo sie alleine vor Pollersbeck standen und den Ball einfach schlecht beendet haben oder daneben geschossen haben. Also ich muss sagen, selbst wenn Dresden gewonnen hätte, würde ich als HSVer sagen, ja, muss man irgendwie akzeptieren, dass wir mehr Potenzial hatten, mehr den Ball hatten. Das habe ich auch gesehen. Richtig Angst hatte ich auch nicht. Aber wenn du sagst, wir hatten die doppelte Anzahl an Pässen, ich würde gerne wissen, wie viele Pässe waren dann von Pollersbeck auf Van Drongelen, von Drongelen auf Bates und Bates wieder auf Pollersbeck. Ja.
Da hast du natürlich recht. Aber es ist ja wirklich so, dass jeder Pass einen Dresdner dazu bringt, hin und her zu laufen und sie irgendwann müde spielt. Ne?
Anscheinend hast du recht.
Bringen im Endeffekt was. Ne? Und ich habe heute tatsächlich über Pollersbeck irgendwie sowas gelesen. Das war ein englischer Tweet und den habe ich nur einmal kurz überflogen. Da stand aber sowas wie, dass Pollersbeck runde oder knappe 10% aller Ballkontakte vom HSV hatte. Das sagt dann auch schon mal einiges aus. Ne?
Das glaube ich. Was wollte ich jetzt noch sagen? Gut, zweite Halbzeit, dann kam Wang Mhm. Und dann wurde es sofort besser.
Ja,
oder?
Das ist das, was ich eben meinte. Du siehst die Qualität der Spieler, die auf der Bank sind. Also eine gut besetzte Bank,
ja,
in diesem Fall ist wirklich Gold wert.
Aber ich habe,
wenn du solche Kräfte hast, ja.
Nein, aber ja, ich habe in der ersten Halbzeit, weil ich gerade Moritz finde ich auch echt bisher richtig schwach, muss ich sagen.
Noch nicht angekommen.
Nee, ja, gar nicht. Aber als wir Moritz, Janicic und Hunter im Mittelfeld hatten, da habe ich echt Holtby vermisst. Weil Holtby, ja, der ist ja auch nicht immer so der allerbeliebteste, der macht manchmal auch irgendwie komische Wege, aber Wang genauso. Und das hat uns gut getan, weil auf einmal waren die Dresdner, also wir waren nicht mehr so ausrechenbar. Endlich ist mal wieder einer ins 1 gegen 1 gegangen und hat es dann auch ziemlich gut gemacht. Und deswegen freut es mich auch total, dass genau er auch derjenige ist, der dann ein richtig geiles Tor geschossen hat. Also ja, diesen Winkel oder diese Schusstechnik, die musst du erstmal haben.
Ja, das stimmt. Und wenn wir nachher zur Szene des Spiels kommen, es ist wirklich gemein, weil ich habe zwei und kann mich einfach nicht entscheiden und beide haben mit Wang zu tun.
Ja.
So, das schicke ich schon mal voraus.
Ja.
Also der Spieler begeistert mich wirklich über alle Maßen.
Ja, ja, also der ist viel zu gut für die zweite Liga, da muss man sagen. Also wenn der dieses Niveau halten und sogar vielleicht noch ausbauen kann, wenn er die Laufwege seiner Kollegen kennt, also das ist ja nicht auszuhalten. Ja, das wäre mal richtig geil. Ja, was gibt es noch sonst zu sagen?
Über das Spiel eigentlich gar nicht so viel, außer dass Lasogga die Elfmeter ruhig mal dosieren kann, wie er sie denn schießt. Nicht immer knallhart mit 150 km/h und vielleicht gehen sie irgendwo Richtung Pfosten oder Richtung Tor zwischen die Pfosten, meinte ich. Sondern vielleicht guckt er sich demnächst mal den Keeper aus, weil das war ja gleich zweimal blind, wenn man so will. Wenn er ihn reinmacht, dann sagt keiner was, aber so sieht es ziemlich blind aus. Ne?
Ja, es sagt keiner was außer Hoops. Ich bin jetzt da auch nicht... Ja, ja, weil ich will das gar nicht zu kritisch sehen, aber ganz ehrlich, was ich nicht verstehe bei einem Profi, der, ich will gar nicht von Millionen reden, aber der nichts anderes macht als Fußball trainieren und spielen. Da muss man sagen, ey, wie kann es angehen, dass wenn du den Ball schießt, egal ob mit Anlauf, ohne Anlauf, mit 150 km/h oder 70 km/h, aber wie kannst du ihn so irgendwie irgendwo ins Nirgendwo schießen?
Ja,
flach unten an den Pfosten hat kein Torwart der Welt eine Chance. Keiner.
Ja,
so, ne? Oder du haust ihn da oben rein. Und die Spitzenspieler, die können sowas. Und dann geht der Ball bei 10 Schüssen vielleicht einmal an Pfosten, aber 9-mal ist er ganz sicher drin. Und dieses war so ein Ball, ja, wenn der Torwart in die richtige Ecke springt, ja, dann hat er den locker und leicht.
Ja,
und dann sah es natürlich ein bisschen, vielleicht tun wir da Lasogga jetzt auch Unrecht, weil der muss natürlich auch überrascht gewesen sein, dass der Ball zu ihm zurückgekommen ist. Aber es sah ein bisschen sehr lässig aus, wie er ihn dann da geschossen hat. Aber wie gesagt, das ist...
überhastet auch vor allem.
Ja,
also,
ja gut, aber du bist
also
natürlich...
ein sehr routinierter Mensch.
Ja, aber du gehst natürlich davon aus, dass der Ball reingeht.
Wer der erste oder der zweite Ball?
Der erste natürlich. Also als Elfmeterschütze gehst du natürlich davon aus, der Ball ist jetzt drin. Und wenn der Ball dann an den Pfosten geht oder in diesem Fall abgeprallt wird vom Torwart, bist du natürlich erstmal überrascht. Und ich glaube, dann hast du auch nur irgendwie 0,3 Sekunden Zeit zu reagieren.
Klar. Also, du weißt auch nicht, ob hinter dir die Verteidiger schon die Stollen angeschraubt haben, angespitzt haben und dir gleich hinten einen reinsetzen wollen. Du hast wenig Zeit, das stimmt. Aber dennoch sieht es ein bisschen komisch aus. Also letztlich ist er da immer noch allein. Einer auch beim Nachschuss und kann im Grunde noch 2 Meter gehen und ihn dann irgendwie reinschieben und dass er ihn dann nochmal mit links, mit einem schwachen Fuß, mit einem noch schwächeren Fuß vorbeisemmelt. Das sieht dann allgemein dann doof aus, zumal es ja dann noch eine Konter, sowas wie eine Konterchance von Dresden gibt und die war dann harmlos, aber ja, was wenn nicht? Ne? Denn dann spielen wir am Ende 1-1. Das ist dann nicht so schön oder wäre nicht so schön gewesen. Aber so ist alles gut gegangen und kann man drüber lachen dann jetzt. Außer du.
Nein, wir haben 1-0 gewonnen. Hey, wir sind Tabellenführer.
Eben, genau, das Wort habe ich noch gar nicht gehört heute. Wir sind Tabellenführer, genau, so sieht es nämlich aus.
Und irgendeiner hat bei Twitter geschrieben, oh, so eine frühe Tabellenführung, ne? Da haben wir ja schlechte Erfahrungen mit. Ne? Damit spielt er natürlich auf den zweiten Spieltag gar nicht in der letzten Saison. Aber ganz ehrlich, ich finde, nein, in diesem Fall ist das schon ein bisschen anders, weil, bitte dran erinnern, nach dem ersten Spieltag waren wir Letzter mit 0 Punkten und 3 Minustoren. Ja, und jetzt nach 5 Spieltagen sind wir die einzige Mannschaft, die 4 Spiele gewonnen hat. Wir sind also nicht nur durch unser besseres Punkteverhältnis, sondern einfach auch durch die meisten Tore, Torverhältnis, genau, sondern auch durch die meisten Punkte sind wir auf Platz 1. Und ich finde, nach 5 Spieltagen sind wir zwar immer noch am Anfang der Tabelle oder am Anfang der Saison, Entschuldigung, Anfang der Saison, aber ich finde, das hat schon eine Aussagekraft. Ob wir jetzt Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter sind, ist mir nicht so wichtig. Aber wir spielen oben im oberen Drittel erstmal mit und das ist genau richtig. So, und das bringt, und das bringt Spaß. Das finde ich cool.
Genau. Also ich muss ja auch jetzt im Erfolgsfalle sagen, das, was ich sonst immer im negativen Falle sage, also auf die Tabelle kannst du eigentlich aus meiner Sicht erst so richtig gucken, so nach dem 7., 8. Spieltag, da zeichnet sich in meinen Augen erst die erste wirkliche Tendenz ab. Aber es ist natürlich schon schön zu sehen. Wie gesagt, wir haben jetzt 12 Punkte und ja, so ein hochdekorierter und hochgelobter Club wie der 1. FC Köln hat 2 Punkte weniger. Das ist schon mal sehr angenehm, ne? Wo man ja im Vorwege gesagt hat, die starten hier durch. Ja, jetzt haben sie schon einmal unentschieden und eine Niederlage und hängen da so ein bisschen schon hinter uns. Das verschafft mir ein bisschen Genugtuung. Aber wie gesagt, die Saison ist lang und wir wollen mal nicht zu sehr die Vereins feiern.
Du kannst aber auch fies sein, muss ich
sagen. Ja, immer wie es so hineinschallt in den Wald, so kommt es dann teilweise wieder raus. Ne?
Ja gut.
Alles nur Spaß. Okay.
Den letzten Hinweis, den ich mir noch aufgeschrieben habe für das Spiel gegen Dresden. Ich muss mal sagen, was mich total überrascht hat, dass Dresden ja diesen Agenten von Homeland als Trainer hat. Kennst du Niklas Brody? Niklas Brody? Ich dachte, der wäre gestorben. Ich dachte, der wurde irgendwo im Iran oder Irak, in der 3. oder 4. Staffel ist der, glaube ich, erhängt worden. Ne? Spoiler.
Ja? Ja, genau.
Und da denkst du, irgendwie, oh Gott, der Niklas Brody, jetzt ist er tot und Mann und seine hübsche Frau und was machen die jetzt alle bloß? Ne? Da ist der Trainer bei Dresden. Da ist der Trainer bei Dresden. Ist ja nicht zu fassen. Ein bisschen zugenommen hat er. Genau. Aber ansonsten. Und die deutsche Synchronstimme war irgendwie auch schwach.
Ja, gut. Die habe ich jetzt nicht im Hinterkopf. Das verstehe ich.
Aber die habe ich bei Homeland. Bei Homeland klang er irgendwie geiler, muss man sagen. Also jetzt da so ein.
Ja, aber jetzt, wie gesagt, jetzt hat er einen Krisenfest will ich gar nicht sagen, aber jetzt hat er einen neuen Job. Vielleicht hat er sich deshalb rausschreiben lassen, damit er hier bei Dresden antreten kann.
So wird es sein.
Sehr gut. So, nun aber, Szene des Spiels 04 ist jetzt einfach mal dran, entscheide ich. Und,
das stimmt, du hast völlig recht.
So, damit wir so spätestens bei der nächsten Ausgabe dann endlich wieder in der richtigen Reihenfolge sind, müssen wir das jetzt nochmal hier, jetzt endlich mal beginnen. Szene des Spiels 04 und ich habe vorhin schon mal geguckt vor 20 Minuten, also 20 Minuten vor der Aufnahme. Heidewitzka, es sind wieder einige viele und schöne Tweets gekommen. Mhm. Und ich sag dir, meine Szene ist jetzt schon dabei. Das kann ich dir sagen.
Ach so.
Ja, also ich habe drüber gelesen kurz und meine Szene, die ich mir im Vorwege auch notiert habe, also ich habe jetzt eigentlich 2 Szenen und sie sind beide dabei. Naja. Mhm. Ne? Ich weiß nur nicht, ob du dir da im Vorwege jetzt auch schon Gedanken gemacht hast, ob du eine Szene des Spiels hast. Und wenn ja, ich bin gespannt. Ne?
Also sagen wir es mal so. Ich muss kurz, wir nehmen das Ganze am Mittwochabend auf. Ich habe jetzt gerade hier von meiner netten Assistentin ein Armbrot reingereicht bekommen.
Gabi ist hervorragend.
Ich bin jetzt wirklich gespannt, was uns erwartet, weil es gibt aus meiner Sicht nur eine einzige Szene des Spiels. Aber
das hört sich auch schon gut an. Ja, das klären wir dann gleich. Ne?
Genau.
Ich würde mal sagen, diesmal fange ich an. Der erste Eintrag, den ich für einen solchen halte, kommt von Tom Schwede. Und der sagt, meine persönliche Szene des Spiels war, als endlich der Stream des Spiels über einen Proxy lief und ich in San Francisco den HSV sehen konnte. Grüße aus Kalifornien, Jungs.
Ey, wie geil ist das denn? Heißt Schwede mit Nachnamen, ist aber in Amerika und hört einen deutschen Podcast. Wie international sind wir denn unterwegs?
Das ist ein Kosmopolit.
Und ich finde es auch toll. Das ist das so Tolle an diesem Medium-Podcast, dass man es überall auf der Welt hören kann. Ne? Ich bin sehr begeistert. Tom, fühl dich gegrüßt. Finde ich großartig.
Sehr schön.
Auch der HSV schreibt, meine Szene des Spiels ist die Ecke von Santos in der 36. Minute, die wirklich fast ins Tor gegangen wäre. Wer sonst kann sowas beim HSV? Und überhaupt Santos. Der Typ war einfach überall und immer so sicher, professionell und elegant. Er reift gerade zur absoluten Führungsfigur.
Ja, ist was dran. War ja schon im Spiel davor bester Mann gegen Heidenheim und auf den ist Verlass auf jeden Fall. Ne?
Aber darf ich hier nochmal kurz reingrätschen? Ehrlich gesagt will ich das schon seit dem ersten Spieltag. Wir beide haben uns vorgenommen, dass wir immer die Szene des Spiels küren. Das machen wir auch. Das ziehen wir jetzt auch knallhart durch. Aber sollte man irgendwie auch den Man of the Match küren, so für uns?
Ja, es ist die Frage, ne? Also es ist ja jetzt, um die Community mit reinzunehmen, ist es ja ein Tick zu spät.
Nee, das würde ich auch gar nicht. Jetzt, ich hoffe, es hört jetzt keiner zu, aber das würde ich ja gar nicht sagen. Aber dass man irgendwie, wenn man später mal dieses Spiel Revue passieren lässt, ja, und du das dann vorliest, da freue ich mich ja jetzt schon drauf, dass du sagst, also pass auf, fünfter oder in diesem Fall vierter Spieltag, die Szene des Spiels war und das könnte ja sein, dass die Szene des Spiels eine ganz andere ist als eventuell aus unserer Sicht der beste Mann auf dem Platz.
Ja.
Der beste Mann auf dem Platz muss ja nicht unbedingt notwendigerweise auch in der Szene des Spiels aktiv gewesen sein.
Nein, klar. Nee, das ist schon richtig. Da müssen wir mal drüber nachdenken, genau. Auf jeden Fall. Ja, klingt erstmal interessant. Aber das werden wir heute Abend nicht mehr auflösen.
Okay.
Okay, ich mach weiter. Innovativus sagt, uiuiui, das war ein schweres Spiel. Glücklich gewonnen. Szene des Spiels geht für mich an die 72. Minute, in der ein unglaublicher Pollersbeck zum wiederholten Mal den Sieg rettet. Polle, bester Mann auf dem Platz.
Ja, das war so eine Weltklasse Szene. Da ist er schon wieder der beste Mann, ne? Santos bester Mann, Polle bester Mann, Wahnsinn.
Alle sind beste Männer.
Mittelstürmer 1887 sagt, meine Szene des Spiels ist der Schlusspfiff. Nach anfänglich langweiligen 60 Minuten kann sich mein Herz jetzt wieder beruhigen.
Ja, stimmt. Dann sagt Timo Horn, Szene des Spiels kann nur das Tor von Wang sein. Tabellenführer, Hashtag Tabellenführer. So.
Der Dieck hat uns auch geschrieben, meine Szene des Spiels, wie Poller unseren Verteidiger wachbrüllt und wachrüttelt, zeigt, welche Entwicklung unser Torwart gemacht hat.
Ja, das stimmt. Sven schreibt, also Sven Erich, bestätigt also Timos Tweet, sagt, auch meine Szene des Spiels, also das Tor von Wang.
Dr. Strafstoß HSV sagt, Szene des Spiels eigentlich unser neuer, aber die Szene von einem nicht gut spielenden Bates war sehr wichtig. Hä?
Moment.
Hä?
Ja, das hinterlässt so ein Fragezeichen. Ne?
Hätte ich nicht vorlesen dürfen?
Doch, letztlich ja. Also ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber Dr. Strafstoß, allein für einen schönen Namen ist er hiermit herzlich gegrüßt.
Und auch ein geiler Avatar, muss man auch sagen.
Das auf jeden Fall. So, Justin Bürger, Szene des Spiels, das klasse Zuspiel vom Dresdner Abwehrspieler, der mit der Hacke klären möchte. Ball direkt zu Wang und dann ein Traumtor. Dass er beim HSV spielt, ist ein Glücksfall.
Kühles Blondes sagt, schließe mich an, auch repräsentativ für sein Engagement und seinen Drive, den er in unser Spiel gebracht hat. Hoffentlich kann er sich weiter so zeigen, dann haben wir noch einige schöne Fußballmomente vor uns. Und Hashtag es Wang, also das kühle Blonde hat sich auch auf Timo Horns Szene des Spiels kann nur das Tor von Wang sein bezogen.
Genau. Ja, Topmann 73 schreibt, meine Szene des Spiels als Poller nach Schlusspfiff. Nach 40 Meter Sprint La Soga um den Hals fällt. Hashtag Teamgeist.
Totti, meine Szene des Spiels fand in der 68. Minute statt. Dynamo bekommt den Ball im eigenen 16er, nicht geklärt. Wang netzt dann den Ball aus rund 15 Meter nach Vorlage von Dynamos Nicolaou. Wunderschön ins Eck ein.
Ja, du kriegst hier schweren Namen hier immer, ne?
Das hat, das war doch ein Hacken-Spiel.
Ja, also das war zumindest nicht rausgespielt, sagen wir es mal so. Aber glückliches Ende für uns, reicht ja erstmal. MWG 1887, 89. Minute, Wang rutscht mit dem Ball weg, der Gegner scheint auf und davon zu sein. Wang sprintet hinterher und kocht ihn in bester Ramos-Manier ab. Der kann uns noch eine Menge Freude machen.
Das war eine geile Szene, das stimmt.
Da hast du
die habe ich schon, vergessen. Habe ich vorhin gesagt, es gab nur eine Szene. Nee, es gab doch zwei Szenen. Die war auch sehr geil.
Ja, genau. Ja. Denk an meine Worte von vorhin.
Ja, das ist wohl recht. Ja, nicht schlecht. HSVfanlive.de sagt, für mich die Szene des Spiels Polle, wie er wie ein Olli Kahn den Drongelen zusammengestaucht hat. Das war ein Aufwacher.
Ja, Dr. Vollkorn schreibt, das Tor von Wang. Alles andere möchte ich schnell wieder vergessen. Aber egal, 3 Punkte, Spitzenreiter, weiter so.
Flatmac, meine Szene des Spiels ist die Aktion von Pollersbeck, also von Drongelen, nach dessen Patzer wachrüttelt. Diesen Ehrgeiz und Willen innerhalb der Mannschaft, solch Spiele auch dreckig zu gewinnen, ist notwendig für den Erfolg.
So, Beppinho schreibt, Szene des Spiels war der Schlusspfiff, weil der die erste Tabellenführung bedeutete. Aber die unzähligen Horizontal- und Rückpässe gehen mir gewaltig auf die Nerven. Kein Wunder, dass es dann mal wieder einer Einzelaktion zum 1:0 bedurfte. Da ist noch viel Luft nach oben beim Tabellenführer.
Ja, da hat er ja total recht. Und das meinte ich ja auch vorhin, oder wir beide ja, dass man sagt, es nervt mich auch, ich finde es auch scheiße. Aber im Gegensatz zu früher, wo wir irgendwie immer nur hoch und weit gespielt haben, merkst du jetzt hier, dass man irgendwie versucht, Ruhe zu bewahren. Du hast es vorhin gesagt, den Gegner langsam, aber sicher ein bisschen müde zu spielen, dass er unkonzentrierter wird. Vielleicht gehören einfach diese dreckigen 45, 50 Minuten mal dazu. Es ist vielleicht so. Ja, klar, vielleicht werden wir den noch ganz oft sehen. Mhm. Arne Acker sagt, die Szene des Spiels war, als Pollersberg Rick von Drongelen nach seinem desolaten Abwehrverhalten zusammengepfiffen hat. Das zeigt unsere wieder mal ziemlich anfällige Innenverteidigung auf. Wie lange geht das noch gut? Ansonsten starkes Tor von Wong. Yeah.
Yeah. Ja, zum Thema anfällige Innenverteidigung hat er natürlich nicht Unrecht, aber man muss auch Rick van Drongelen zugutehalten, dass er eben immer noch nicht im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte war. Ne? So ein bisschen angesteckt hat er sich hier aber Ito und das hat man ihm wieder angemerkt, aber...
Und Bates ist, du hast so geschwärmt, du hast so geschwärmt.
Ja, das stimmt.
Da waren auch so viele Abwehrspiele, also so viele, wie heißt das?
Schnitzer also, meinst du jetzt?
Ja, Abspielfehler auch dabei.
Genau, ne? Ja. Boah. Ja, unglücklich bis jetzt. Also ich bin immer noch verliebt, aber
ja, natürlich.
Wir müssen.
Aber du guckst dich schon um.
Genau. Ja, ja. Ne? Gut, also DSM TVU schreibt das 1:0 durch Wang.
Noch kürzer macht es Simon Delaus. Drei Worte: Tor durch Wang.
Tor 1887, natürlich das Tor von Wang, wobei ich bei der Choreografie von Dresden auch lachen musste. Ich liebe Fred Feuerstein. ich lege mich auf das Tor von Wang fest. Ja, wenig erstaunlich, ne?
Bent schreibt, Szene des Spiels wie Pollersbeck van Drengelen nach einer von vielen missglückten Abwehraktionen anschreit. Hätte Rick van Drongelen öfter gebraucht. Bates genauso. Da muss mehr kommen. Aber klar, das ist alles ein Lernprozess.
Ja, genau. Ich glaube, das war die Worterkennung, die da bei Bent aus Drongelen gemacht hat. Sehr schön. Ja, und er hat auch recht, ne? Lernprozess ist es.
Ja, es ist so.
Ja, ganz junge Spieler.
Ja, es ist so. Es ist so.
Und wir haben ja 100-mal gesagt, und es stimmt auch, die sollen auch Fehler machen. Oder die machen Fehler und das dürfen sie auch.
Genau, genauso wie du als Fan dich halt auch, wenn sie Fehler machen, da auch mal aufregen kannst.
Ach, na klar. Ja,
aber nachdem man dann mal 3 Minuten drüber ist, muss man auch sagen, ja, ist so. Wenn sie davon lernen, ist ja umso besser.
Genau, ne? Und wenn sie die Fehler zukünftig erst nach dem 3:0 machen, dann wäre mir das ein bisschen lieber, aber das kann man sich nicht immer aussuchen. So, also Pia schreibt, 68. Minute, Wang, 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 genug gesagt. Aber eins noch, Hashtag eine Liebe, ein Verein, der gefällt mir.
Lürsen 1887 sagt, Szene des Spiels ist für mich die Einwechslung von Wang in der zweiten Halbzeit. Er hat das Spiel belebt und sich noch mit einem Tor belohnt. Der Sieg war sehr wichtig und deswegen ist er auch gleichzeitig in meinen Augen der heutige Matchwinner.
So sieht's aus. Und dann schreibt Carsten Wulff, hat den Hashtag vergessen und dann nachgereicht. So, auch wenn es noch nicht vorbei ist, für mich schon die Szene des Spiels, das schöne Tor von Wang. Das schöne Tor von Wang in der 68. Minute. Toller Treffer und ein toller Einstand. Weiter so.
Super, den sehe ich hier gar nicht. Ich sehe nur den Seitenspringer. Der sagt, Szene des Spiels ist für mich Minute 1 bis 94. Ach so, die war hast du besonders, den hast du besonders so. Nicht vorgelesen. Ah, du bist ja so ein Schlauer.
Aber der Seitenspringer sei hiermit herzlich gegrüßt.
Natürlich. Nimm das nie böse oder persönlich. Ich habe es einfach jetzt, okay. Ich hätte es vorher lesen müssen, ne? Nur der Markus sagt, Szene des Spiels, der Moment, als Polle Big Rick so zusammengestaucht hat, hatte was von einem ordentlichen Weckruf.
Ja, Carlsson vom Dach schreibt, Szene des Spiels, Wangs Rückeroberung des Balls nach seinem Ausrutscher. Super.
Sven S. kommt jetzt, ne? Mhm. Meine Szene des Spiels war, als Rick van Drongelen mal wieder einen Ball quergeschoben hat und Christian Titz an der Seitenlinie tobte und aufsprang und klar anzeigte, dass es nach vorne gehen soll. Die Spieler haben wohl noch etwas mehr Angst als unser Trainer. Die Minute weiß ich leider nicht mehr so. Das war in der 58. Ich habe es mir damals aufgeschrieben.
Echt? Ja. Um Gottes Willen. Ja, unser lieber Freund Gestörte Bäcker schreibt, Szene des Spiels, das Tor von Wang. Ich bin gespannt, wer eine andere Szene aus dem Hut zaubert. Ja, eine ganze Menge Leute tun das.
Miguel Fidalgo sagt, da ich das Spiel nur in der Zusammenfassung sehen konnte, ist meine Szene des Spiels das Pressing von Mangala, welches den Klärungsversuch provozierte und somit zum Traumtor von Wang führte.
Ja.
Ah, sehr spitz, sehr gut.
Das stimmt. Und schlussendlich, oh Gott, ich habe nur nicht gescrollt. Also jetzt kommt erstmal Nils Husmann. Szene des Spiels, 59. Minute, als Kone eine Großchance vergibt und Pottersbeck Van Drongelen zu Recht rund macht. Die zentrale Defensive, die im Mittelfeld losgeht, bleibt eine Baustelle.
Boris 68, der verschossene Elfmeter von Pierre-Michel Azogga war meine Szene des Spiels. Das war leider die Krönung seines schlechten Spiels. Er sollte trotz seiner überbewerteten Tore in den vergangenen Spielen nicht in der Startelf stehen. Nur als Einwechselspieler kann er sehr effektiv sein.
Weiß ich nicht ganz. Also überbewertet in Tore. Also wenn man ein Stürmer muss da stehen, wo er stehen muss, hier 3 Euro ins Phrasenschwein.
Aber ich meine, er hat im letzten Spiel sehr viel Werbung für sich gemacht und in diesem Spiel gar keine Werbung für sich gemacht. Ne? Das stimmt, muss man dazu sagen. Ja. Und ich weiß ja nicht, haben wir ihn als Elfmeterschütze?
Ich glaube, wenn Hand nicht da ist.
Hand ist aber es ist auch nicht doll.
Nee.
Ich möchte Gregoritsch, den fand ich immer so geil mit Standards. Aber den gibt's ja nicht mehr beim
Arzt. Dann wünsche ich mir auch einen, genau, dann nehme ich Messi. Gut, also, Peter Börnsen schreibt, Szene des Spiels. Es gibt einige Szenen, die ich gerne gewählt hätte, aber letztlich habe ich mich doch für das Tor von He Chan Wang entschieden.
Susi sagt, Szene des Spiels ist für mich immer noch der Gastwirtin einer Sky-Kneipe in Dortmund, denn ich wusste, dass der HSV nicht in der Champions League spielt. Auch wenn es circa 30 Minuten vor dem Spiel war. Was war das denn?
Ja, okay. Das war ganz niedlich. Ja. Sie twitterte das schon, also sie kommt da rein und hat dann wohl gefragt, ob der HSV spielt und der fragt ja, nee, wie, in der Champions League heute oder wie? Also der war ein bisschen verwirrt, aber da soll er mal noch 2 Jahre abwarten.
Okay, das war zwar eigentlich auch keine Szene des Spiels, aber wegen dem Charme muss man das alleine schon vorstellen.
Ne? Das stimmt. Michael Schindelbeck schreibt, meine Szene des Spiels, im bislang schwächsten Saisonspiel war das 1:0. Der Wang wird uns noch eine Menge Freude bereiten. Ganz im Gegenteil zu den beiden Innenverteidigern Bates und Van Drongelen im Aufbauspiel ganz schwach.
Ja. Und Dieter Krüger antwortet jetzt der Susi, die wir gerade vorgelesen haben. Hey, du hättest sehen sollen, wie sie nach dem Spiel in die Kurve kam. Der war ganz schüchtern und gerührt, der Herr Wang. Go musste ihn schieben. Er hielt immer wieder die Hände vor sein Gesicht. Ich hatte den Eindruck, dass er es mit seinen Gesten wirklich ernst meint. Meine Szene des Spiels.
Ja, auch nicht schlecht. Ja, das scheint wirklich ein sehr zurückhaltender, introvertierter Mensch zu sein. Der
ist doch keine Woche, gerade mal eine Woche jetzt in Hamburg.
Ja, genau.
Muss man ja auch sagen. Oder in Deutschland.
Ja.
Ne?
Stimmt. Wobei im deutschsprachigen Raum war ja schon mal so ein bisschen, die Sprache könnte er in der Theorie wohl schon so ein bisschen gelernt haben.
Ne? Interessant übrigens jetzt, wo gerade der Dieter Krüger das noch geschrieben hat, mein Sohn und ich, wir mussten so lachen. Sag mal, haben die in diesem, wie heißt das Stadion?
Rudolf-Habig-Stadion.
Haben die in dem Rudolf-Habig-Stadion nicht eine einzige Kamera, die Gästefans zeigen? Ich habe das Gefühl, über 90 Minuten haben wir nicht ein einziges Mal, nur eine Sekunde ein Bild von den HSV-Fans gesehen. Und als dann unsere Jungs in die Kurve gingen und sich da verabschiedet haben und getanzt haben und gesungen haben, du sahst nur die Mannschaft. Du sahst nicht einmal die Fans. Das gibt's doch gar nicht.
Muss ich geschehen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Erst wieder nächstes Jahr, falls Dresden mit aufsteigt, können wir da wieder drauf achten.
Oh, ne? Das hat Titz übrigens auch gesagt. Ja. Na, auf die Frage, jetzt waren sie ja schon so oft in Dresden, wann kommen sie denn wieder, sagt er nächstes Jahr. Da habe ich sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Was? Ja, wie? Nächstes Jahr?
Das gibt's doch nicht.
In der Rückrunde kommen die zu uns und danach gibt's ja wohl bitte kein Dresden mehr für die nächsten Jahre für uns.
Ja, vielleicht Pokal, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Oder sie steigen auch auf. Man weiß es nicht.
Genau. So, war denn überhaupt deine Szene des Spiels dabei?
Selbstverständlich war meine Szene des Spiels dabei. Ja, ja, klar. Also für mich war es und für mich kann es nur diese eine Szene geben, ist natürlich Pollersbeck, wie er Rick Van Drongelen da mal richtig anmacht, weil, nenn es Zufall, aber danach, so nach dieser 60. Minute, wurde es nachher auch besser und auch ein bisschen druckvoller. Das kann natürlich auch einfach damit zusammenhängen, dass sie ein bisschen müder wurden. Aber ich fand das super, dass der Junge Verantwortung übernimmt. Und übrigens fand ich es auch super, dass Rick Van Drongelen das mehr oder weniger auch hingenommen hat. Also sie haben sich ja nicht gestritten oder so, sondern er hat so, irgendwann hat er auch gesagt, so, es reicht. aber er hat sich's auch angehört und er wusste auch, oh ja, Mensch, da habe ich echt Mist gebaut. Falscher Laufweg, ne? Hatte der Spieler ist auf einmal bei ihm in den Rücken gekommen. Und ich fand, das war für mich die Szene des Spiels. Klar.
Ja, das ist, da ist was dran auf jeden Fall.
Aber du hast zweimal Wang. Also einmal das Tor und einmal das Zurücklaufen.
Nein, natürlich nicht.
Jetzt bin ich gespannt. Das Tor
war auch sehr schön und ich muss auch tatsächlich Abbitte leisten. Ich habe ein bisschen unbewusst geschwindelt, denn meine zweite Szene ist überhaupt nicht genannt worden. Die hatte ich im Hinterkopf geparkt. Also, meine erste Szene des Spiels ist tatsächlich dieses Zurücklaufen, wie er den Ball holt. Nach seinem Ausrutscher da, also das ist wirklich Sensation. Das habe ich mal von Marco van Basten irgendwann in den 90ern gesehen und jetzt wieder von Wang. Großartige Szene, auf jeden Fall.
Ja, da hast du recht.
Meine zweite Szene von Wang spielte sich auch in der zweiten Halbzeit ab. Und das war, glaube ich, ein Abstoß von Pollersbeck auf der rechten Seite. Der ging dann hoch, der titschte dann in der Hälfte der Dresdner auf, rechts, fast schon an der Auslinie. Und Wang hatte im Rücken seinen Gegenspieler. Und der Ball titschte also vor den beiden auf, über die beiden hinweg. Und wie er sich dann gedreht hat am Gegenspieler vorbei, einfach eine halbe Sekunde früher wusste, was gleich mit dem Ball passieren wird. Das hat mich so gefreut. Diese Szene hat mich einfach gefreut, weil dieser Spieler antizipieren kann, weil er schnell, ideenreich, durchsetzungsstark ist. Also dieser Spieler bringt wahnsinnig viel mit und ich finde, das hat man in dieser einen kleinen Szene gesehen, die überhaupt nicht relevant fürs Spiel war, aber für mich gezeigt hat, wie wertvoll dieser Spielertyp einfach ist. Ja, und deswegen ist das auch zur Hälfte meines Szenen des Spiels gewesen, aber ich gehe natürlich jetzt gern mit der Masse mit und sage, also diese Rückholaktion.
Okay, wobei... Also erstmal großes Lob und Respekt an dich, weil da merkt man, wer von uns beiden der Fußballexperte ist. Ja, also dass du das so ganz fein so. Guck mal, ich brauche diese plumpe Szene mit dem Anschreien, wo er sagt, ja, ne, das finde ich jetzt mal ganz gut. Und du siehst da die Feinheiten, das finde ich natürlich wunderbar. Aber die Masse hat, glaube ich, gesagt, das Tor. Und ich glaube, es war nur einer, maximal zwei, die geschrieben haben, es war diese Rückholaktion. Wobei ich fand die auch...
Ja, Masse bezogen auf meine beiden Szenen natürlich.
Okay, wobei ich auch empfand, die Szene war so toll, an die habe ich gar nicht mehr gedacht. Dann würde ich dafür plädieren, dass leider nicht der Pollersbeck die Szene des Spiels wird, sondern dann tatsächlich diese Szene, die ist du gerade so genannt hast. Ja, das finde ich schon gut. Weil sie symbolisiert auch so ein bisschen das Spiel. Ne? Das Spiel wurde erst besser, als er kam. Ja. Er hat auch diese Klasse mehr gehabt und ist nicht nur anscheinend ein sehr toller Fußballspieler, sondern er hat auch starken Einsatz gezeigt. Ich finde, die symbolisiert ganz viel.
Ehrlich? Ja. Ach Mensch, ich nehme das mal gern so an. Ne? Also auch wenn sich jetzt hier 40 Leute, die wir eben vorgelesen haben, wahrscheinlich irgendwie, wovon redet der Rebiger? Aber möglicherweise war das ja doch eine ganz wichtige Szene. Ne? Ja. Mal gucken. Also das notiere ich mir natürlich gerne und habe hier gerade eine stolz geschwellte Brust, weil ich der Einzige war, der die Szene bemerkenswert fand.
Stopp. Okay, jetzt haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich meinte die Szene, wo er den Ball wieder zurückgeholt hat.
Ach so, ja, nee, da hast du natürlich auch recht. Du,
deine Brust kann weiterhin stolz geschwellt sein, aber, oder? Du entscheidest jetzt, Sascha,
Weißt du, was das Lustigste ist, Hobbs? Ich habe mir schon, während wir hier darüber geredet haben, habe ich mir schon notiert, Szene des Spiels ist Pollersbeck staucht Rick van Drongelen zusammen. Weil ich gedacht habe, nee, also das haben so viele gesagt, du jetzt auch und so viele Leute können dich irren. Ne? Und deswegen, komm, wenn du sagst, entscheide, dann entscheide ich mich jetzt dafür, dass doch das Zusammenstauchen von Pollersbeck hier gegen Rick van Drongelen die Szene des Spiels war. Weil du hast nämlich auch recht. Ne? Danach lief es nämlich wie geschmiert, will ich nicht sagen, aber es lief deutlich besser. Und letztlich kann auch das Spiel entscheidend gewesen sein. So, und diese Rückholaktion, die fiel ja erst, die fand ja erst in der 89. oder so statt. Also spielentscheidend war die jetzt nicht. Ne? Die war toll. Und zeigt auch einiges über den Spieler, aber spielentscheidend war die jetzt nicht. Deswegen nehmen wir jetzt Pollersbeck und das Zusammenstauchen. So.
Okay, also gestörter Beger, du hast gehört, ne? Tor von Wang hat er ja geschrieben, bin gespannt, wie eine andere Szene aus dem Hut zaubert. Wir haben hier viele Hörer. So. Na gut, also dann doch nicht Wang. Tut mir natürlich jetzt leid für den Jungen, aber so wie der spielt, glaube ich, würde er noch diverse Szenen des Spiels haben.
Ja, genau.
Gut, damit ist das Spiel, mein Gott, fast 40 Minuten schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Damit ist das Spiel, ja, Wahnsinn. Damit ist das Spiel abgehakt. Lage beim HSV, gibt's da irgendwas zu erzählen?
Gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe nur aufgeschnappt, dass unser super, super, super Talent Jonas David jetzt einen Profivertrag unterschrieben hat, nämlich am Montag, also vor 2 Tagen. Schön. Und den haben wir beiden ja gegen den oder die AS Monaco gesehen. Ja. Und fanden ihn auch gar nicht schlecht. Also von der Spielanlage bringt er ja einiges mit. Und ja, freut mich. Ist natürlich auch so ein Local Player und da weiß man dann ja, okay, es mag vielleicht nicht nur an seinem Talent liegen, aber auch. Ja. Also ich bin mal gespannt. Wir haben ihn jetzt bis 2021 pro forma erstmal gebunden und freut mich für den Jungen auf
jeden Fall. Finde ich auch sehr gut. Gutes Zeichen. Mhm. Das ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ich habe bei mir auf meinem Zettel eigentlich nur eins, so einen kleinen Zwischenbericht. Ich bin jetzt zwei Drittel durch beim Buch Der Abstieg.
Ah, ja.
Und muss sagen, ich lese das mit wirklicher Begeisterung und das muss ich echt den beiden Autoren mal zugute schreiben, weil ich finde diese Mischung aus was ist hinter den Kulissen passiert und dann, du hast ja gesagt, der Tobias Escher, das ist manchmal ein bisschen Spielverlagerung, ein bisschen sehr anstrengend zu lesen, aber in diesem Fall finde ich, ist das doch auch gut, sehr gut zu lesen sogar, oder?
Du erwischt mich, denn ich habe noch keine Zeile gelesen, bis auf diesen kleinen Auszug. Also,
okay, aber da kannst du dich wirklich drauf freuen, weil ich finde wirklich, ja, wenn der Tobias dann die Spiele analysiert, das ist wirklich sehr gut zu lesen. Das geht nicht ins letzte Detail, sondern es gibt einen so einen kleinen Überblick. Wie war der Tabellenstand? Wie war die Ausgangssituation? Warum spielte welcher Spieler jetzt auf welcher Position? Und zwar nicht jetzt bei allen 11 Spielern, sondern wenn es irgendwie um Schlüsselpositionen ging. Das ist super. Und wenn man es so hält, wie wir beide und die meisten Hörer auch, dass man es mit dem HSV hält, dann ja, entdeckt man, also ich bin jetzt wie gesagt zwei Drittel durch, ich habe jetzt nicht so vieles neu, also es gibt schon zwei, drei Sachen, die mir nicht so bekannt waren, aber das allermeiste wusste ich natürlich, aber es ist wie so ein Film, den du dir nochmal zurückholst und wo du, wenn du das liest, wo du Bilder im Kopf hast und das muss ich wirklich den Autoren mal zugute schreiben, das haben die toll hinbekommen.
Ja.
Und ja, es liest sich gut. Und wenn du dann auch noch Tabellenführer bist in der zweiten Liga, dann sagst du, okay, du weißt zwar, es gibt kein Happy End bei dem Buch. Ja, wir wissen, es ist der Abstieg. Aber vielleicht war der nachher doch ein bisschen reinigend. Und ja, vielleicht hätte ohne den Abstieg weder, keine Ahnung, von hier ein David einen Profivertrag bekommen oder Janicic in der Startelf gestanden. Und wer weiß, was uns das bringt in der Rückrunde, wenn die erstmal alle ein bisschen eingespielter sind. Also ich glaube, so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Und das Buch ist wirklich bis dato lesenswert.
Okay, na gut. Dann haben wir hier Literaturkritiker Hofstall Granitzky, jetzt auch erstmal gehört. Wunderbar. Wie gesagt, ich bin, wie soll ich sagen, ich habe ein bisschen viel um die Ohren und komme auch gar nicht zum Lesen und komme nicht mal in die Bücherläden. Deswegen habe ich mir das noch nicht besorgt. Ich habe das ja irgendwann in einer der letzten Ausgaben angekündigt, dass ich mir das auch durchlesen werde, das Buch. Aber wie gesagt, im Moment ist das schwieriger, aber das kennst du ja. Ne?
Ja, ich hab da auch echt ein Problem mit, weil es gibt natürlich Dinge, die ich beruflich lesen muss. Dann gibt es tagesaktuelle Dinge, die ich auch ganz gerne mal lese, um mich politisch und kulturell auf dem Laufenden zu halten. Und dann, das wissen natürlich alle diejenigen, die mir bei Twitter folgen, gibt es ja in meiner Hobbyzeit ja auch noch das große Thema Videospiele. Und das ist natürlich, hey, wir reden hier September, Oktober, November. Das sind die Spiele, die Monate, wo die ganzen Spiele rauskommen, die ganzen Sportspiele, FIFA, Pro Evolution Soccer, NHL, aber auch Tomb Raider. Dann kommt Red Dead Redemption jetzt bald raus. Und und wo man sagt, also in meiner Freizeit sitze ich dann oft vor der Konsole und nicht auf dem Sofa mit dem Buch. Das mache ich dann meistens, wenn ich dann abends ins Bett gehe oder noch ein paar Seiten lese. Aber ich habe mich schon echt dabei entdeckt, dass ich deutlich länger gelesen habe, als ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Und das ist wirklich toll. Und ich denke, ganz zum Schluss, wenn ich zumindest durch bin, dann oder auch wenn du es vielleicht gelesen haben solltest, dann sollten wir nochmal darüber sprechen. Und vielleicht können wir ja den einen oder anderen dieser Autoren dann auch nochmal zu einer Folge einladen. Das würde mich wirklich sehr freuen und wäre, glaube ich, auch angemessen. Ich denke, das würde mir Spaß bringen.
Okay, alles klar. Ist notiert auf jeden Fall.
Vielen Dank. So,
jetzt noch der kurze Ausblick, würde ich fast sagen, auf das nächste Spiel. Wir spielen am Sonntag, den 23.09. um 13.30 Uhr, beste Fußballzeit, gegen Regensburg. Und du bist ja derjenige, der die Gegner hart analysiert. Ja. Was weißt du über Regensburg?
Gar nichts.
So, reicht. Danke, ciao.
Außer, dass Regensburg eine schöne Stadt ist. Da war ich einmal.
Ah ja,
Und muss sagen, tolle Stadt. Und ach nee, die kommen jetzt zu uns, ne? Wir spielen zu Hause. Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt als HSV-Fan nach Regensburg geht, gerade jetzt Mitte, Ende September, ne, Bierzeltzeit und so, Oktoberfestzeit und so, ich glaube, das ist eine ganz geile Atmo dort. Ansonsten weiß ich gar nichts über die. Was weißt du?
Ich auch nicht so wahnsinnig viel. Ich möchte nur wirklich sagen, sollten wir wirklich Hörer haben von gegnerischen Vereinen, also Fans gegnerischer Vereine, die hier mithören, wir meinen das nicht böse. Es ist nur wirklich so, wir kennen euch nicht. Es tut mir wirklich leid, aber wir haben uns eben bisher nicht für die zweite Liga so wahnsinnig viel interessiert. Und deswegen kennen wir gestandene Zweitligatruppen auch nicht. Also, und da zähle ich Jahn Regensburg jetzt immerhin auch schon hinzu. Die sind ja auch schon ein bisschen dabei. Tut mir leid, meinen wir nicht böse. Ist aber so. Und deswegen kann ich nur sagen, dass der Trend im Moment gegen Regensburg spricht. Die haben nämlich gegen Dresden verloren. Wir haben Dresden im eigenen Stadion, also in deren Stadion 1-0 weggehauen. Dresden hat, wie gesagt, 2-0 verloren und ist jetzt 15. mit 4 Punkten und 5 zu 10 Toren. Und ja, das klingt so, als sei der HSV Favorit.
Ja, das klingt wohl so, ne?
Wir haben 10-5 Tore und ja. Spiel zu Hause und ja, eigentlich gibt es nichts anderes. Wir müssen ihn weghauen, ne?
Ja, höchstwahrscheinlich eine der Sätze, die wir in dieser Saison am meisten sagen. Mhm. Ich wiederhole es gerne nochmal, gegen Köln und Pauli würde ich das nicht sagen. Ja. Bei allen anderen 15 Mannschaften befürchte ich, denkt man, naja, also eigentlich müssten wir gewinnen. Und das kann man uns schnell als Arroganz vorwerfen. Mhm. Aber ich denke, so denkt doch auch der Gegner, oder? Dass ja, man sagt, gegen HSV. Ich habe es eben vor einer halben Stunde gesagt. Gegen HSV und gegen Köln. Da rechnet sich doch Jahn Regensburg ernsthaft wirklich nichts aus. Deswegen sind die dennoch, die schenken ja nicht ab, die sind voll motiviert, die sagen, pass mal auf, lange möglichst die Null und vorne irgendwie einen reinhauen, ist klar. Und siehe jetzt Köln gegen Paderborn war es, glaube ich. Es kann auch mal schiefgehen und es wird auch bei uns mal schiefgehen. Aber vor dem Spiel würde ich sagen, zu Hause gegen Regensburg, jo. Das müssen natürlich 3 Punkte sein.
Naja, klar. Ob die nun mit einem klaren Sieg zustande kommen oder mit einer knappen Kiste, ist auch egal. Aber am Ende müssen die 3 Punkte da eben stehen.
Ich freue mich auf das Interview mit Achim Bayer-Lorzer. Das ist der Trainer.
Ja.
Und ich kenne den gar nicht.
Du kennst ihn gar nicht.
Bei Homeland hat er auch nicht mitgespielt. Also ich kenne ihn gar nicht.
Ja, als Spieler hat er doch Nürnberg auf jeden Fall gespielt und ich meine doch auch beim FC Bayern, aber das ist wirklich schon sehr, sehr lang her. Ne?
Hieß Klinsmann, der hieß nicht Bayer Lorzer, hieß Klinsmann, den du meinst.
Klinsmann diesen Trainer. Bei Nürnberg, genau. Diesen Trainer. Fußballexperte Obst, genau. Ich habe aber nochmal in der HSV Live geblättert und zwar nicht in der aktuellen, sondern in der ersten, oder ist das die aktuelle? Ach, in einer HSV Live, so, Ausgabe 1, Saison 2018-19. Da ist nämlich ein ganz, ganz wunderbarer Artikel drin. Ich sag mal so, schöne Geschichten oder interessante, mehr oder minder Geschichten über unsere Gegner in der zweiten Liga. Aha, und da steht, was sozusagen den HSV verbindet mit dem jeweiligen Gegner. Und bei Jahn Regensburg steht dort im Grunde nichts, außer im November 2015 gelang ein Top-Transfer, als man Pressesprecher Till Müller von der Donau an die Elbe lotste. Also das ist so das Bemerkenswerteste, was es bezüglich HSV und Jahn Regensburg zu erzählen gibt. Ne? Also ja,
Nein, das ist super. Sascha, super. Ich habe dir auch total aufmerksam zugehört, habe aber dennoch auch was ganz Kurioses gerade festgestellt. Na? Es gibt 5 Mannschaften in der zweiten Liga, die haben ein zweistellige Punkteergebnis. HSV hat 12, Greuther Fürth hat 11, Bochum, Köln und Darmstadt hat 10.
Ja.
Und jetzt pass auf. Darmstadt, Köln, Bochum, Fürth, also Plätze 5, 4, 3 und 2, spielen am nächsten Spieltag alle auswärts. Nur der HSV auf Platz 1 hat Heimrecht. Was sagst du dazu?
Ja, da können wir einen richtigen, der Sprung können wir nicht machen, aber da können wir Platz 1 ja festigen.
Festigen?
Also das könnte, ja, wenn die sich gegenseitig Punkte wegnehmen, gut.
Ja.
Ne?
Nee, leider nicht. Ja, die nehmen sich ja gegenseitig nicht Punkte weg. Köln spielt gegen Sandhausen.
Ach so, Entschuldigung. Ach Gott, alle auswärts. So, ja.
Ja, ja. Genau. Köln spielt gegen Sandhausen. Das müsste Köln eigentlich machen. Dresden nochmal zu Hause, dann gegen Darmstadt. Da denke ich zum Beispiel, vor allem, die wollen jetzt endlich auch den ersten Sieg in ihrem Stadion mit ihrem alten Namen. Bochum muss in Kiel ran. Ist auch nicht so angenehm.
Unangenehm.
Ja. Und Fürth spielt in Heidenheim.
Heidenheim, ja. Ja, alles Gegner, die wir gut kennen inzwischen.
Ja.
Wahnsinn. Ja, Ja, das klingt interessant. Also Sandhausen ist schade, finde ich, wie sich der Saisonverlauf bei denen so ein bisschen gezeigt hat. Ich sehe gerade, die haben 2 Punkte nur, sind Vorletzter. Oh. Hatte ich eigentlich stärker eingeschätzt, aber na gut.
Und war auch sympathisch, ne? War eine sympathische Mannschaft. Auch sympathisches Stadion, jetzt klein und so, aber echt ganz nett. Also ich denke, Freitagabend werde ich auf jeden Fall um 18.30 Uhr versuchen. Ach scheiße, da bin ich gar nicht in Hamburg. Mist. Weil Freitag 18.30 ist wirklich eigentlich ganz geil. Gibt nur 2 Spiele. Ingolstadt, St. Pauli und Sandhausen, Köln.
Oh ja.
Also ich finde, ne, so mit Pauli und Köln-Beteiligung, das könnte doch mal ein ganz guter, eine ganz gute Konferenz werden.
Das ist mal eine interessante Konferenz, auf jeden Fall. Ja, das ist ganz gut. Sollen die sich mal auswärts alle, wie heißt das? Jetzt fehlt mir das Wort. Schwer tun. Ja, so einfach ist es manchmal. Ja, ne, sollen die alle mal unentschieden so spielen? Mal wegen. Genau, es ist schon spät abends für uns hier. Für Menschen, ne? Genau. Ne? Aber wie gesagt, für uns ist der Sieg gegen Regensburg wirklich sehr, sehr wichtig, auch im Hinblick auf unsere nächsten beiden Gegner.
Warum?
Denn da spielen wir. Ja, wir spielen dann gegen Greuther Fürth und gegen St. Pölten oder wie dieser Club da heißt, oder St. Pauli. Oder
und so. Das ist jetzt mal ganz ehrlich, das finde ich so fies. Das heißt, ich glaube, wann spielen wir gegen Greuther Fürth?
Am Donnerstag,
ey, und dann am Sonntag haben wir schon St. Pauli. Das finde ich echt scheiße. Und ich glaube, Fürth ist weit weg. Und dann kommst du zurück und dann hast du irgendwie nur einen Tag und dann gleich das Spiel der Spiele gegen Pauli. Ich finde es schade. Ich finde, das ist doof. Und aber gut, darüber werden wir dann später reden. Jetzt läuft schon seit einer Viertelstunde die Champions League. Es steht überall noch 0-0, außer beim Spiel Benfica gegen Bayern. Lewandowski natürlich war schon da und hat die Bayern 1-0 in Führung geschossen.
Okay, na denn, also das ist doch, das wollen wir doch alle sehen, würde ich sagen.
Genau, solange der HSV nicht Champions League spielt, ne? Kommen wir ja auch noch mal hin, vielleicht.
Ja, irgendwann ist es wieder so weit. Aber bis dahin, weiß nicht, podcasten wir über. Nee, ach, ist egal. Ich finde keinen richtigen Schluss. Es wird auch Zeit aufzuhören, mein lieber Hobbs. Es ist spät, wie gesagt, wir wollen Fußball gucken und nicht mehr über Fußball reden. Und was ist es? Am Sonntag kommt dann schon wieder die nächste Folge wahrscheinlich, ne?
Wir spielen Sonntag. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir auch am Sonntag gleich wieder aufnehmen. Das stimmt. Und dann natürlich mit dem Hashtag SDS06.
Oh ja, das dürfen wir nicht vergessen. Auf jeden Fall. Habe ich vergessen. Schande über mich. Ja, SDS06 ist dann aktuell und ich bin auch wieder auf die nächsten Einträge gespannt. Ich freue mich schon.
Und ich habe auch noch eine gute Idee, eine kleine Verbesserung zum SDS. Das sage ich dir aber, wenn das Mikrofon aus ist. Jetzt sagen wir erstmal Tschüss und tschüss aus Hamburg.
Jo, ciao, HSV.